Hello, vor 2 Wochen habe ich gesagt, dass wir uns die Inflation noch detaillierter angucken und dann die EZB. Und jetzt tasten wir uns weiter voran und gucken uns jetzt zuallererst die Inflation an, was die Inflation ist und was so schlimm an ihr sein kann. Unter einer Inflation versteht man generell, dass das Preisniveau innerhalb einer Volkswirtschaft steigt, wodurch das Geld seinen Wert verliert. Und die Inflation bezieht sich aber nicht auf einzelne Preissteigerungen, sondern auf den Durchschnitt aus vielen Preisen. Und der wird gemessen an dem sogenannten repräsentativen Warenkorb, also die Entwicklung der Verbraucherpreise bzw. dem Verbraucherpreisindex. Die Inflation bezieht sich außerdem nicht auf Kurzzeitigkeit, das heißt, es ist ein anhaltender Prozess und somit ein konstanter Preisanstieg. Das bedeutet, wenn innerhalb von einer Woche ein Produkt zunimmt an seinem Wert, als es teurer wird, spricht man hierbei noch nicht von einer Inflation, weil das erstens nicht langzeitig ist und außerdem es sich auch nur auf ein einziges Produkt bezieht. Und die allgemeine Folge einer Inflation ist, dass sich Menschen für ihr Geld weniger leisten können und somit die Kaufkraft des Geldes sich verringert, weil eben die Produkte und die Waren teurer werden. Aber somit verliert ja das Geld seinen Wert, weil man sich ja für dasselbe Geld, was man selber hat, weniger kaufen kann. Und aktuell haben wir ja in Deutschland eine Inflation von über 4% und das Ziel der EZB ist ja, dass wir eine Inflation von maximal unter 2% haben, also so ein bisschen darunter, und davon spricht man von der Geldwertstabilität, aber das gucken wir uns auch noch an. Und aktuell ist das aber nicht der Fall, dass wir das Ziel erreicht haben. Da spielen verschiedene Faktoren mit ein, zum einen die Pandemie, aber es gab ja auch die Mehrwertsteuersenkung in 2020, wodurch das Bild so ein bisschen verzerrt ist. Deswegen ist es auch eher so eine gefühlte Inflation und es gibt beide Seiten, die man argumentieren kann, also dass die Gefahr berechtigt ist, dass die Gefahr nicht berechtigt ist, aber wir haben in Deutschland aktuell keine Hyperinflation und deswegen müssen wir das Ganze kontrollieren, aber Panikmache bringt nichts, weil aktuell sich die Inflation noch nicht so in einem extremen Wert bemerkbar macht, dass man sich da wirklich total große Sorgen machen sollte. Also wir haben aktuell keine Hyperinflation in Deutschland. Wenn man sich dann 2020 anguckt während der Corona-Pandemie, kann man feststellen, dass sich die Entwicklung der Verbraucherpreise wie folgt abgespielt haben. Also zuallererst gab es von Mai bis circa Dezember eine Deflation, beziehungsweise es hat im März und April angefangen, aber im Mai war dann besonders das Tief, sage ich mal. Und das war ja genau während der Corona-Pandemie, als sie angefangen hat. Und im Dezember circa gab es ja dann die Mehrwertsteuersenkung und dann ging alles wieder hoch. Und ihr müsst ja auch bedenken, sobald dann der Lockdown nicht mehr so stark war, konnten sich viel mehr Menschen fortbewegen. Das heißt, sie waren nicht nur zu Hause und dann wurde die Wirtschaft auch wieder angekurbelt. Nach jedem Lockdown, wenn man dann wieder mehr Sicherheit hatte, hat man dann zum Beispiel auch mehr gekauft, mehr investiert im Vergleich zum Lockdown, wenn du wirklich nur zu Hause bist, beziehungsweise nur rausgehst, um zu spazieren oder deine Freunde zu treffen. Besonders interessant ist auch, was die Preistreiber im März 2020 waren. Und zwar war das einmal Heizöl mit plus 19,4%. Und das lässt sich ziemlich einfach damit erklären, dass wir alle zu Hause waren oder vergleichsweise länger zu Hause waren, als wenn es keine Pandemie gibt. Außerdem Tabakwaren mit 4,3% und Obst mit 2,5%. Das Problem an einer Inflation und aber auch an einer Hyperinflation ist einfach, dass es eine Herausforderung für die Wirtschaft ist. Weil bei der Inflation ist es ja so, dass das Geld seinen Wert verliert an einem anhaltenden Prozess und das Preisniveau steigt und somit verringert sich die Kaufkraft. Und außerdem hat eine Inflation auch Auswirkungen auf die Geldfunktion. Die Geldfunktionen waren ja Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel und Recheneinheit. Bei dem Zahlungsmittel ist es so, dass es weiterhin eine staatliche Währung gibt, aber der Vertrauensverlust in der Bevölkerung einfach zunimmt. Vor allem bei einer Hyperinflation kann man das sehr, sehr gut analysieren, dass theoretisch ist ja das Geld immer noch da, aber das Vertrauen in der Bevölkerung nimmt einfach ab, weil je höher eben eine Inflation ist, desto weniger ist dein Geld natürlich wert. Und dann nimmt natürlich auch dein Vertrauen ab darin, dass wirklich alles okay läuft, alles gut läuft. Bei dem Wertaufbewahrungsmittel sieht es anders aus, und zwar ist die Funktion komplett verloren, weil wenn du sparst und dann eine Inflation eintritt, von einer Hyperinflation brauchen wir gar nicht erst anfangen zu reden, dann wird dein Geld überhaupt nichts mehr wert sein bei einer Hyperinflation. Bei einer Inflation verliert dein Geld oder beziehungsweise dein Erspartes auch seinen Wert, weil vor allem Sparer und Kleinsparer sind vor allem von der Inflation betroffen, weil wenn du dir zum Beispiel jetzt aktuell, was weiß ich, mit 100 Euro ein Laptop kaufen kannst, wirst du dir bei einer ansteigenden Inflation in einem späteren Jahr während der Inflation mit diesen 100 Euro praktisch nur einen halben Laptop kaufen können. Und je mehr sich die Inflation entwickelt, kannst du dir zum Beispiel nur noch ein Viertel oder dann gar keinen Laptop mehr mit diesem Geld eben leisten, obwohl du das theoretisch jetzt gespart hast und jetzt damit hättest kaufen können. Als Tauschmittel oder Wertübertragungsmittel, wie zum Beispiel das Erbe, ist es genau dasselbe wie bei dem Wertaufbewahrungsmittel, weil einfach der Wert an dem Geld komplett verloren geht. Und bei der Recheneinheit geht die Funktion auch verloren, weil einfach ein kompletter Vergleichsmaßstab fehlt, weil dein Geld einfach nichts mehr wert ist. Und besonders betroffen kann man jetzt hier rauslesen, dass von einer Inflation ältere Menschen sind, die oder beziehungsweise auch jüngere Menschen, die in ihre private Altersvorsorge reinzahlen, weil das Geld verliert seinen Wert. Nochmal ein Beispiel: Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt mit 100 Euro ein Kilo Obst kaufen könntet, werdet ihr dann bei ansteigender Inflation euch mit diesen 100 Euro nur noch 0,5 Kilo kaufen können und immer weiter. Und das Geld, was ihr ja jetzt gerade einzahlt, zahlt ihr ja für später ein. Und wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass ihr euch mit 100 Euro ein Kilo kaufen könnt, es aber eine Inflation gibt, wird das dann in der Zukunft nicht so sein. Und dann habt ihr praktisch verloren mit dem Sparen. Somit sind eben durch eine steigende und hohe Inflation Sparer die Verlierer, weil das Geld an seinem Wert verliert. Aber Kreditnehmer profitieren von der Inflation, weil das Geld ja seinen Wert verliert, wodurch die Schuldensumme sinkt. Man kann das auch damit ausdrücken, dass die sich die Kredite weginflationieren lassen. Und deswegen ist es auch aktuell so, dass man vergleichsweise einen günstigeren Zins sich holen kann, also einen günstigeren Kredit, und dann die Zinsen, die man eben der Bank zurückzahlen muss. Das haben wir jetzt in den letzten Woche angeguckt, dass die dann eben nicht so hoch sind im Vergleich zu einer nicht so hohen Inflation. Und wenn man sich jetzt vor allem eine Hyperinflation anguckt, lässt sich bemerken, dass eben die Folgen der Geldentwertung sind, dass das Geld eben seinen Wert verliert, und generell ist der Kampf mit oder gegen eine Hyperinflation wirklich sehr schwierig. Es kann oder führt zu Armut, das Geld eben seinen Wert verliert, und wenn man generell weniger Geld hatte und jetzt sein Geld noch weniger wert ist, stürzt das sich natürlich komplett in eine Armut. Außerdem ist es so, dass die Banken in steigende Kosten für Geldtransport verfallen, weil immer mehr Geldautomaten immer schneller entleert werden, weil immer mehr Menschen mehr Geld wollen, damit sie halt wenigstens das, was sie haben, noch benutzen können, nicht dass es dann am Ende auch komplett weg ist. Bei einer Hyperinflation kann es auch dazu führen, dass Kreditzahlungen und Überweisungen einfach häufig nicht funktionieren, weil das System einfach überlastet ist. Außerdem ist es bei einer Hyperinflation so, dass der Schwarzmarkt, um lebensnotwendige Güter zu kaufen, steigt. Man eben komplett verzweifelt ist, und generell sinkt aber die Kaufbereitschaft an Produkten oder Gütern, die zum Beispiel überhaupt nicht notwendig sind. Vor allem bei größeren Anschaffungen, wie wenn man zum Beispiel in ein Auto investieren möchte oder auch in eine Immobilie investieren möchte, wird man das höchstwahrscheinlich bei einer Hyperinflation nicht wiederfinden. Es gefährdet somit auch die private Altersvorsorge, wie wir es gerade eben gesehen haben, und natürlich bei einer Hyperinflation nochmal das Dreifache oder Vierfache wie bei einer Inflation, die steigt, aber noch keine Hyperinflation ist. Und das ist dann eben der große Nachteil für Rentner und andere Transferempfänger, weil die Leistungen eben nur mit einer zeitlichen Verzögerung an die Geldentwertung angepasst werden, und somit steigt eben auch die Schere zwischen Arm und Reich, beziehungsweise sie wächst. Und was aber auch ganz interessant ist, dass wenn man wirklich merkt, hey, hier läuft was falsch, die Inflation steigt und steigt, dann werden die, die es sich leisten können, in Sachmittel flüchten. Das heißt zum Beispiel mehr Investitionen in Immobilien, wodurch aber wiederum die Mieten wieder steigen. Und ihr seht, das ist einfach ein Teufelskreis. Die, die es sich halt eben leisten können, werden versuchen, ihr Geld noch irgendwo rein zu investieren. Und die, die sowieso nicht viel Geld haben, werden halt davon am meisten Schaden tragen, wenn sie halt auch eben sehr viel sparen im Alltag. Es gibt auch weniger Import, weil sich einfach die Umrechnung der Währung nicht mehr leistet, weil es einfach eben so eine hohe Geldentwertung gibt. Und jetzt haben wir in Europa und der Europäischen Union das Ziel der EZB, dass es eine Geldwertstabilität gibt, also eine Inflationsrate von knapp unter 2%, weil diese Geldwertstabilität soll eben diese extrem verhindern. Das heißt, eine Inflation und eine Hyperinflation verhindern, aber auch eine Deflation verhindern. Denn Geld ist einfach unfassbar wichtig, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, mit den Funktionen. Und wenn die Geldfunktionen einfach wegfallen, dann ist das natürlich sehr fatal. Und jetzt gucken wir uns die Europäische Zentralbank an. Wenn ich das erste Mal an Europäische Zentralbank denke, sollte mir in den Kopf kommen, dass sie unabhängig ist, dass sie in der EU-Wirtschaftspolitik aktiv ist, dass sie für Wechselkurs und Stabilität sorgen soll, generell, dass sie Kontrolle durchführen muss und das Oberziel ist eben die Geldwertstabilität und verschiedene Instrumente wären dann der Leitzins und wie genau das jetzt im Detail aussieht, gucken wir uns jetzt an. Wichtig ist, dass wir die Zentralbank und die Geschäftsbanken voneinander unterscheiden können. Und die Geschäftsbanken haben wir uns in der Folge davor schon so ein bisschen angeguckt. Und generell kann man einfach sagen, dass die Geschäftsbanken näher an dir dran sind. Das heißt, sie sind zuständig für die Vermögensverwaltung, sie vergeben Kredite an Privatpersonen und Unternehmen. Dadurch wird eben eine Zahlungsrückkehr ermöglicht und es ist auch eine Vertrauensfunktion. Quasi du legst dein Geld in der Geschäftsbank an und bekommst dafür Zinsen, wenn es eben Zinsen gerade gibt. Aktuell haben wir ja Nullzins und die Bank kann dann eben mit diesem Geld andere Privathaushalte oder auch Unternehmen quasi ihnen Kredite geben und dadurch können die Unternehmen Investitionen tätigen. Die Unternehmen müssen dann aber auch diese Zinsen zurückzahlen, sprich das Geld, das du anlegst, ist eigentlich immer in Bewegung. Bei der Zentralbank sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Und zwar betrifft die Zentralbank nicht wirklich dich als Person direkt, sondern eher die Allgemeinheit. Denn das Hauptziel der Europäischen Zentralbank ist die Preisstabilität bzw. die Geldwertstabilität soll an erster Stelle stehen bzw. soll gewährleistet werden. Und die Europäische Zentralbank gibt es logischerweise dann auch nur in Europa und somit sollen eben die europäischen Ziele verfolgt werden. Die wurden in einem Vertrag festgelegt und damit es eben einen europäischen Zusammenhalt gibt. Und es betrifft eben die europäische Allgemeinheit und vergibt eben keine Chance, dass du dort eben dann Geld direkt anlegen kannst, sondern es gibt nur Kredite an andere Banken. Wichtig zu sagen ist, dass auch Geschäftsbanken untereinander sich auch Kredite geben können. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, warum ist denn dieses Hauptziel so wichtig, dass es eben diese Geldwertstabilität gibt? Und grob aus schulischer Erfahrung kann man sagen, dass eben die Geldwertstabilität eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle spielt in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, weil eben Geld die Rolle als Zahlungsmittel, als Recheneinheit, als Wertaufbewahrungs- und Übertragungsmittel hat und weil Geld eben so viele Ziele und Funktionen hat, kann man die eben nur einhalten, wenn es eben eine Geldwertstabilität gibt. Und generell projiziert sich dann eine Geldwertstabilität auf andere Faktoren in der Wirtschaft, wie zum Beispiel, dass bei einer stabilen Geldwertstabilität es auch eine gute Wirtschaft gibt, wodurch es auch Nachfrage gibt, mehr Arbeitskräfte, wodurch eben das Wirtschaftswachstum gefördert wird und eben auch somit die Lage auf dem Arbeitsmarkt gefördert werden kann. Und ohne eine Geldwertstabilität kann es auch keine Wechselkursstabilität geben. Das haben wir vorhin schon gesehen bei einer Hyperinflation, weil es eben dann keine Sicherheit im Import oder auch dem Export gibt und mit einer guten Geldwertstabilität gibt es da halt eben die Sicherheit. Die Ziele der EZB im ganz detaillierten Spektrum gucken wir uns gleich noch ein, aber erst müssen wir gucken, wer überhaupt über die Geldpolitik in der Eurozone entscheidet. Also das europäische System der Zentralbanken ist so aufgebaut, dass wir einmal nationale Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets haben, dann haben wir die Europäische Zentralbank und dann haben wir noch übrige nationale Zentralbanken der EU. Also es gibt ja Länder in der EU, die haben nicht den Euro als Währung, wie zum Beispiel Bulgarien. Und das Ganze sieht dann jetzt so aus, dass die Europäische Zentralbank einmal ein Direktorium hat und das Direktorium entsteht quasi oder ist aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB und 4 weitere Mitglieder zu formen. Und dann gibt es den EZB-Rat und dieser EZB-Rat besteht eben aus dem Direktorium und den Präsidenten der Nationalen Zentralbank des Euro-Währungsgebietes und das sind dann insgesamt 19 Personen. Plus eben die 6 Personen aus dem Direktorium. Dann gibt es noch den erweiterten Rat und da ist der Präsident und Vizepräsident der EZB und die Präsidenten aller nationalen Zentralbanken in der EU. Also das sind quasi alle, also mit dem Euro, mit dem Währungsgebiet, aber auch eben nicht mit dem Euro-Währungsgebiet. Und der EZB-Rat ist jetzt so aufgebaut, dass er anhand von den 2 Säulen über Maßnahmen beschließt für einen reibungslosen Zahlungsverkehr und er bespricht auch Fragen der Finanzaufsicht und so weiter und so fort. Und diese Maßnahmen oder Aufgaben, die dann beschlossen wurden, werden vom Direktorium übernommen, somit es eben eine Geldpolitik geben kann und Leitzinsen und so weiter und so fort. Und bei dem erweiterten Rat ist es so, dass der erweiterte Rat Erhebung von staatlichen statistischen Daten macht oder Erlass von Vorschriften. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass ihr wisst, dass die EZB unabhängig ist und warum das so wichtig ist, das werdet ihr jetzt im Laufe der Folge erfahren. So, wir haben jetzt erfahren, dass das Hauptziel die Geldwertstabilität ist und dafür gibt es verschiedene Instrumente. Einmal den Leitzins, die ständige Fazilität und die Mindestreserve. Bei dem Leitzins sieht es so aus, denn das ist eigentlich das Hauptinstrument, das wird eigentlich immer besonders in den Vordergrund gerückt und der Leitzins ist einfach ein Hauptrefinanzierungszins und das wird von den zuständigen Zentralbanken einer Währungsunion eines Landes festgelegt und das gibt dann eben Konditionen an, für die sich Geschäftsbanken die Liquidität beschaffen können, müssen aber im Gegenzug Wertpapiere als Sicherheit hinterlassen und das ist eben ein Instrument der Geldwertpolitik oder Geldwertstabilitätspolitik, weil die Leitzinsveränderung beeinflusst nämlich die Geldmenge und auch die Wirtschaft, also wie zum Beispiel Inflation oder Wachstum. Es gibt jetzt nämlich 2 Möglichkeiten beim Leitzins, also entweder die restriktive Geldpolitik oder die expansive Geldpolitik. Bei der restriktiven Geldpolitik spricht man von einer Leitzinserhöhung. Dadurch gibt es eine Verknappung der Geldmenge, womit es eben für Geschäftsbanken teurer wird, Geld zu verleihen. Somit ist auch weniger Kapital zur Verfügung und die gestiegenen Kosten werden dann an die Kreditnehmer gegeben. Somit ist der Anreiz, sich einen Kredit zu nehmen, eben weniger. Jedoch verzinsliche Anlagen sind attraktiver, weil dann ja auch höhere Zinsen sind und du mit so Profit herausschlagen kannst. Dadurch, dass es eben eine Leitzinserhöhung gibt, kann es zu einer Situation kommen, wo sich die Konjunktur eben abkühlt, weil es eben einen Rückgang von Investitionen und einer Konsumgüternachfrage gibt und somit die Sparrate ansteigt. Und das Ziel ist halt eben hier, dass es der Rückgang der Inflationsrate gibt, also dass die Inflationsrate zurückgeht, also ein sinkendes Preisniveau, vor allem wenn jetzt zum Beispiel die Inflation, was weiß ich, 6% oder sowas ist, dass man dann den Leitzins erhöht, damit eben der Rückgang von Investitionen, von Konsumgüternachfrage gibt, damit es dann eben diese Inflationsrate gibt, die dann eben zurückgeht. Auf der anderen Seite gibt es die expansive Geldpolitik und da wird der Leitzins gesenkt und somit gibt es eine sinkende Sparrate, weil sich die Kredite verbilligen und somit die Investitionen und auch das Konsumverhalten steigen und dadurch entwickelt sich jetzt die Möglichkeit, dass es einen konjunkturellen Aufschwung gibt und außerdem wird der Aktienmarkt belebt. Das Problem hierbei ist jetzt aber, dass bei gleichbleibendem Angebot die Preise steigen können, wodurch die Gefahr einer steigenden Inflation eben gegeben ist und somit die Geldwertstabilität nicht erreicht wird. Und ihr merkt, es ist ziemlich knifflig, jetzt hier zu sagen, was genau die richtige Lösung ist, die richtige Funktion ist. Aktuell haben wir ja immer noch einen Zins von 0% und da kann man auch nachher kritisieren, aber das gucken wir uns gleich noch an. Zuerst müssen wir uns nämlich noch die 2 weiteren Maßnahmen angucken, und zwar einmal die Mindestreserve und die ständige Fazilität. Was ist denn jetzt überhaupt die Mindestreserve? Also die Banken im Eurogebiet sind verpflichtet, Mittel in einer bestimmten Höhe als Einlage auf einem Konto bei ihrer jeweiligen nationalen Bank zu halten und diese Einlagen nennt man dann eben Mindestreserve. Man bekommt dann Zinsen auf die Einlage in Höhe vom Leitzins, und die Mindestreserve ermöglicht der EZB eben eine flexible Veränderung auf den Geldmärkten, und es ist halt eben ein Instrument der Geldwertpolitik. Und dann die weitere Möglichkeit sind die ständigen Fazilitäten, und das sind eben auch ein geldpolitisches Instrument von den Zentralbanken, wie eben bei uns in Europa der Europäischen Zentralbank. Und dabei handelt es sich um eine Einlagefazilität, aber auch um eine Spitzenrefinanzierungsfazilität. Und die Unterschiede gucken wir uns jetzt an. Die ständige Fazilität soll einfach wirklich einen möglichst schnellen Bedarf von Krediten decken. Das heißt, man soll relativ schnell einen Kredit aufnehmen können. Bei der Spitzenrefinanzierungsfazilität ist es so, dass eine Bank über Nacht selbst einen Kredit aufnehmen kann, muss dafür aber einen Pfand hinterlegen als Bankengeldabdeckung. Und wenn sie halt unbedingt in der Not ist, eben sehr, sehr schnell einen Kredit zu bekommen, dann hat sie hier eben die Möglichkeit. Es gibt aber tatsächlich eine Obergrenze für den Tagesgeldzinssatz und ist somit nur einen Tag gültig und entspricht auch keiner ausreichenden Sicherheit. Und auf der anderen Seite gibt es die Einlagefazilität, und da ist es so, dass eben eine Geschäftsbank im Euroraum kurzfristig Geld anlegen kann, was sie kurzfristig nicht benötigt. Und zwar kann sie das eben Zentralbanken bei der Europäischen Zentralbank eben anlegen, also bei der EZB. Und somit wird dann eben überschüssiges Geld angelegt an der EZB. Und der Sinn an der ganzen Sache ist eben, dass die Einlagefazilität einen Liquiditätsüberschuss bei Geschäftsbanken vermeiden soll und dass dann eben die Banken die Möglichkeit haben, ihre Überschüsse über Nacht bei den Nationalbanken ihres Landes eben zu verwahren. Und es gibt dann eben einen Zinssatz, der ist für die Einlagefazilitäten der Europäischen Zentralbank festgelegt. Unabhängig davon gibt es noch geldpolitische Instrumente der EZB, die sich unter sogenannten Offenmarktgeschäften zusammenfassen lassen können. Und was das genau ist, gucken wir uns jetzt an. Offenmarktgeschäfte finden zwischen den Geschäftsbanken und der zuständigen Zentralbank statt. Und die für den europäischen Währungsraum, die zuständige Zentralbank, ist eben die EZB, also die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main. Und das Ziel der Offenmarktgeschäfte ist es, die Höhe der Geldmenge innerhalb einer Volkswirtschaft zu steuern. Somit finden eben die Offenmarktgeschäfte zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken statt. Und für die Geldpolitik stellen die Offenmarktgeschäfte eines der wichtigsten Instrumente dar, um die Geldmenge in der Volkswirtschaft eben zu steuern. Und im Fokus eines Offenmarktgeschäfts steht der An- und Verkauf von Wertpapieren. Und nimmt die EZB den Geschäftsbanken die Wertpapiere ab, können diese durch Transaktionen ihre Liquidität steigern. Also, was genau kennzeichnet jetzt Offenmarktgeschäfte? Also, die Vertragsparteien sind die EZB und die Geschäftsbanken. Es handelt sich hauptsächlich um den Ankauf oder Verkauf von Wertpapieren, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Und die Parteien vereinbaren einen Rückkauf der Wertpapiere, und die Kreditaufnahme erfolgt gegen Sicherheiten, und es sind auch Möglichkeiten davon, Vereinbarung von Devisenswaps. Bei Offenmarktgeschäften ist es so gestaltet, dass es mindestens eine von drei der folgenden Komponenten vorkommen muss. Und zwar, die Komponenten sind der Haupttender, der Basistender und der Feinsteuerungsoperation. Und bei dem Haupttender geht es um den Zeitraum eine Woche. Und der Anteil der Haupttender macht circa drei Viertel der Offenmarktgeschäfte aus. Und der Ausgangspunkt ist einfach ein wöchentliches Angebot der EZB an die Geschäftsbanken. Und im Mittelpunkt dieser Finanzierungsmaßnahme stehen Wertpapierpensionsgeschäfte und Pfandkredite. Und die Europäische Zentralbank stellt den Geschäftsbanken das Geld eben dann für eine Woche zur Verfügung. Und in dieser Zeit können die Geschäftsbanken die erhöhte Liquidität beispielsweise dafür nutzen, privaten Kreditnehmern und Unternehmen günstigere Konditionen bei der Vergabe von Krediten eben anzubieten. Und für die Durchführung von dieser Art von Offenmarktgeschäften kommt es entweder dazu, dass es ein Mengentenderverfahren gibt oder das Zinstenderverfahren gibt. Bei dem Mengentender ist es so, dass der Zinssatz festgelegt wird, bevor das Geschäft abgeschlossen wurde. Das heißt, wenn die EZB und die jeweilige Geschäftsbank etwas vereinbaren, ist der Zinssatz für die Aufnahme des Geldes bereits vor dem Abschluss des Geschäfts festgelegt. Und die Geschäftsbanken fragen das angebotene Geld nach und erhalten dann von der EZB eine Zuteilung. Und sie orientieren sich dabei auch an der Verfügung der gestellten Geldmenge. Bei dem Zinstender ist es so, dass die Geschäftsbank der EZB Zinsangebote macht und ja, somit folgt die Zuteilung der EZB aufgrund dieser Angebote. Eine weitere Möglichkeit ist der Basistender und darum geht es um eine längerfristige Refinanzierung, weil der Basistender kennzeichnet sich dadurch, dass es eben längerfristige Refinanzierungsgeschäfte zwischen der EZB und den Geschäftsbanken gibt und sie machen so circa 20% aller Offenmarktgeschäfte auf und kennzeichnet es auch, dass die EZB den Geschäftsbanken eine längere Laufzeit für die Rückzahlung des aufgenommenen Geldes zugesteht und in der Regel betrachtet man eine Laufzeit von bis zu 3 Monaten. Während der Finanzkrise war diese Laufzeit dann noch viel länger, also die kann man dann beispielsweise auch anpassen, wenn es eben einen Ausnahmezustand gibt. Schlussendlich gibt es dann noch die Feinsteuerungsoperationen und die sind sehr, sehr kurzfristig und orientieren sich an Liquiditätsschwankungen, weil die Feinsteuerungsoperationen kommen dann zum Einsatz, wenn eine Geschäftsbank eine kurzfristige Liquiditätsschwankung ausgleichen muss. Und natürlich gibt es jetzt auch ganz viele Einflüsse dieser Offenmarktpolitik auf Offenmarktgeschäfte, denn durch eine gezielte Offenmarktpolitik übt die EZB Einfluss auf die Offenmarktgeschäfte aus. Denn wenn sie jetzt Wertpapiere kauft, beziehungsweise Wertpapiere aufkauft, nehmen die Bankreserven der Geschäftsbanken zu. Weil das verfügbare Darlehensmittel nämlich zunehmen und die Zinsen sinken. Also ist es so, dass die EZB Wertpapiere kauft, nehmen die Bankreserven zu, die verfügbaren Darlehensmittel nehmen zu und die Zinsen sinken. Andersrum ist es aber so, wenn die EZB Wertpapiere verkauft, dann nehmen die Bankreserven ab und das verfügbare Darlehensmittel nimmt auch ab und somit steigen die Zinsen. Weil das ist nämlich so, wenn die EZB die Wertpapiere verkauft, kommt das Geld vom Markt runter, weil das Geld ja praktisch dann wieder an die EZB zurückgeht. Da müsst ihr so ein bisschen querdenken. So, jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Folge und jetzt müssen wir uns nur noch die Kritik an der Geldpolitik der EZB angucken. Aktuell ist es ja so, dass wir eine Niedrigzinspolitik haben und das Ziel ist ja, eine Inflation von unter 2% zu haben, also eine Geldwertstabilität und die EZB muss ja auch unabhängig sein. Und die Kritikpunkte sind jetzt folgendermaßen aufgebaut. Und zwar sagt man einerseits, dass die Niedrigzinspolitik den Sparern schadet und das ist einfach so, weil das dann eben auf die expansive Geldpolitik zurückzuführen ist, also die Senkung des Leitzinses, weil dann eben es die Gefahr von einer Inflation gibt. Und wenn die Inflation ja eben hoch ist, schadet das ja den Sparerinnen und Sparern. Das haben wir jetzt durch die gesamte Folge kennengelernt. Außerdem wird sehr oft die Unabhängigkeit der EZB infrage gestellt, weil die EZB gezielt Staaten unterstützt hat, wie als sie sich an der Troika beteiligt hat. Und die EZB muss ja unabhängig sein. Das heißt, sie soll sich nicht auf ein Land direkt fokussieren, sondern im allgemeinen Sinne für die Geldwertstabilität. Außerdem wird kritisiert, dass es eine immer häufigere fehlende Passgenauigkeit der geldpolitischen Maßnahmen gibt, weil es ist sehr, sehr schwierig, den Leitzins gerecht oder, naja, gerecht ist ja das falsche Wort, aber effizient für alle Länder eben zu machen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Land gerade eine Inflation hat und das andere Land aber eine Deflation hat, ist es wirklich sehr schwer, jetzt genau eine Lösung für beides zu finden. Es gibt außerdem einen Zielkonflikt, und zwar die EZB-Politik und die internationale oder nationale Wirtschaftsinteressen. Und zwar ist ja das Ziel einfach nur die Geldwertstabilität. Aber immer häufiger ist es auch so, dass die Wirtschaft im Vordergrund steht, dass man die Wirtschaft ankurbelt. Und es hat ja, so hart wie es sich anhört, für die EZB erstmal keine Rolle zu spielen, weil das Ziel ist ja die Geldwertstabilität. Und wenn dann eben die Inflation über 2% beträgt, dann ist ja das Ziel, diese wieder runterzukurbeln, eben für die Zielerreichung. Außerdem ist es so, dass bei der Niedrigzinspolitik die Bankenrentabilität geschwächt wird, Und außerdem fördert die Niedrigzinspolitik eine Ungerechtigkeit zwischen privaten Haushalten mit höherem und geringerem Einkommen. Das heißt, dass wenn zum Beispiel Haushalte ein höheres Einkommen haben, dann können sie sich ja bei einer Inflation oder bei einer Niedrigzinspolitik in Sachwerte flüchten, wie zum Beispiel Investitionen in Immobilien. Und dadurch wächst auch die Schere zwischen Arm und Reich weiter. Außerdem ist es so, dass die EZB gegen bestehende Verträge verstoßen hat. Wie gesagt, es darf keine monetären Unterstützungen von Staaten geben, wie zum Beispiel OMTs oder auch die Troika. Und die EZB kann ja auch antidemokratische Ausrichtungen unterstützen. Es gibt ja auch Länder in der EU, die jetzt, naja, nicht so das aktuellste demokratische Staatssystem haben. Und das kann ja die EZB dann trotzdem mit einbeziehen, weil sie ist ja unabhängig. Es geht ja nicht darum, ob ein Land demokratisch oder antidemokratisch ist, sondern es geht ja hauptsächlich um das Ziel der Geldwertstabilität. Außerdem ist es so, dass geldpolitische Maßnahmen können Fehlanreize für Staaten bewirken. Also stellt euch mal vor, ihr seid mal wieder pleite und dann geht ihr zu eurer Mama und zu eurem Papa und sagt, ja, bekommen wir bitte noch ein bisschen mehr Taschengeld und sie geben es euch. Und dann, wenn es immer so ist, dann seht ihr gar nicht den Anreiz, selber irgendwas daran zu ändern oder selber aus der Situation rauszukommen. Und so lässt sich das eben auch sehr gut auf die Staaten projizieren. Und schlussendlich ist es einfach so, dass europäische Volkswirtschaften viel zu heterogen sind, um eine einheitliche Maßnahme eben zu ergreifen. Also, wie ihr seht, hat die EZB eigentlich die Hauptrolle, einfach nur für Geldwertstabilität zu sorgen, indem sie auch unabhängig ist. Es gibt aber viele Kritikpunkte, die man eben beleuchten kann. Man sollte das nicht immer nur schwarz-weiß sehen, sondern sich eben mit beiden Seiten damit auseinandersetzen. Und außerdem ist es vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass die EZB eben verschiedene Instrumente hat, die natürlich an der einen oder anderen Stelle auch kritisiert werden können. Und die Frage ist halt auch, ob wirklich das Ziel der Geldwertstabilität von einer Inflation unter 2% immer noch so im Fokus steht. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Folge die Inflation, aber auch die EZB mehr beibringen konnte. Danke fürs Zuhören und viel Spaß noch.